Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einheit bringen wir die Nachrichten. Die Landkreise werden vom Staat 3,4 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 113 Millionen Euro, für die verschuldeten Krankenhäuser erhalten. Die Konsolidierungsagentur wird die Hälfte der Schulden für die Nichtzahler abkaufen. Darüber informierte heute Premierminister Wladimir Spindler nach den Verhandlungen der Chefs der Regierungsparteien mit der Regierungskommission für Gesundheitswesen. Über den Entwurf soll morgen die Regierung diskutieren. Der Vizepremier und Finanzminister Bohuslav Sobotka fügte hinzu, dass 2,7 Milliarden Kronen im Rahmen der Umstrukturierung der Staatshaushaltsausgaben für dieses Jahr und 700 Millionen Kronen aus dem Staatshaushalt für das nächste Jahr gewährt werden sollen. Der Chef der Christdemokraten, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Abgeordnetenhauses, Miroslav Kalousek, bestätigte, die Entschuldung werde nicht auf Kosten einer Haushaltsdefiziterhöhung durchgeführt. Die Führung der tschechischen Armee hat gemeinsam mit Vertretern von Veteranenverbänden heute am Denkmal auf dem Prager Vítkov der gefallenen Veteranen der beiden Weltkriege gedacht. Verteidigungsminister Miroslav Kostelka erinnerte bei dieser Gelegenheit auch an die Teilnahme tschechischer Soldaten an internationalen Friedensmissionen auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak. Über den Einsatz tschechischer Armeeangehörigen in internationalen Friedensoperationen sprach auch Generalstabschef Pavel Štefka. Er betonte, die Friedensmissionen seien außerordentlich erfolgreich gewesen. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus hat heute einen dreitägigen Besuch des südmährischen Landkreises angetreten. In der südmährischen Metropole Brno wurde Klaus zunächst vom Landkreishauptmann Stanislav Juránek begrüßt. Auf dem Programm steht des Weiteren ein Treffen mit Ombudsmann Otakar Motel. Die Meinungen beider über die Notwendigkeit des Amtes des Menschenrechtsanwalts klaffen stark auseinander. Präsident Klaus wird neben der südmährischen Metropole Brno auch Hodonín, Vyškov und Blansko besuchen, das zuletzt von Präsident Edvard Beneš im Jahre 1945 besucht wurde. Liechtenstein, Norwegen und Island werden heute in Vaduz den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums unterzeichnen. Die Unterzeichnung wird im historisch bedingten Zwiespalt zwischen Tschechien, der Slowakei und Liechtenstein ein Ende setzen. Der europäische Wirtschaftsraum wird parallel zur EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 um 10 neue Länder erweitert. 15 Gedenksteine für jüdische Kinder, die während des Zweiten Weltkrieges in einem Konzentrationslager ermordet worden waren, sind in der ostböhmischen Stadt Trutnov, Trautenau, von Unbekannten beschädigt worden. Ein Sprecher der jüdischen Gemeinde nannte die Tat schändlich und sprach am Montag von einer bedenklich steigenden Zahl antisemitischer Vorfälle. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet sie Lothar Martin.
Tagesecho.
Herzlich willkommen zum Tagesecho von Radio Prag, zu dem wir Ihnen auch diesmal wieder hierzulande heiß diskutierte Themen präsentieren. Dies wären heute: In Tschechien werden im Verhältnis zu den verkauften Neuwagen jährlich 8-mal mehr Autos gestohlen als in den EU-Ländern. Der im tschechischen Grenzgebiet überhand genommene Mülltourismus konnte in letzter Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit den Zöllnern eingedämmt werden. Und die Rechtsstreitigkeiten um vermeintliche Besitzansprüche des adeligen František Oldřich Kinský sorgen Tschechien zunehmend für Aufregung. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Forum Gesellschaft hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Wenn wir davon ausgehen, dass in der Tschechischen Republik jährlich 51.000 Neuwagen verkauft werden, dann werden ca. 25.000 davon im selben Zeitraum gestohlen. Im Vergleich dazu: In Deutschland verkauft man jährlich rund 3,5 Millionen Neuwagen und die Anzahl der jährlich dort gestohlenen Fahrzeuge beträgt lediglich 80.000. Daraus geht hervor, dass der Anteil der bei uns in Tschechien entwendeten Fahrzeuge um ein Zehnfaches höher ist als woanders in Europa. Diese ernüchternde Bilanz wurde vom Direktor der Gesellschaft CEBIA, Martin Payer, am Montag in Pruhenice bei Prag gezogen, und zwar auf der von seiner Gesellschaft veranstalteten zweitägigen internationalen Konferenz der Experten auf dem Sektor Bekämpfung von Autodiebstählen. Anschließend wurde dieser Vergleich zwar dahingehend korrigiert, dass man mit diesem Missverhältnis nur um das Achtfache schlechter dastehe als in den EU-Ländern, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass gerade die Aufklärungsrate bei Autodiebstählen in Tschechien im letzten Jahrzehnt stark zurückgegangen ist. Nach Informationen des hiesigen Innenministeriums wurden noch 1990 von ca. 11.700 gemeldeten Autodiebstählen 44% der Fälle aufgeklärt. Im vergangenen Jahr konnten von den knapp 25.000 entwendeten Fahrzeugen nur noch 14,8% wieder aufgefunden werden. Am schlechtesten ist hierbei die Situation in der Hauptstadt Prag, wo von den 10.500 gestohlenen Fahrzeugen ganze 5% wieder aufgespürt werden konnten. Da nimmt es schon stark sarkastische Züge an, wenn Vlastimil Fritsch von der Internationalen Assoziation der Ermittler von Autodiebstählen dem gegenüberhält. Wenn wir darüber offen und ehrlich reden, dann ist die Tschechische Republik in dieser Hinsicht von den mittel- und osteuropäischen EU-Beitrittsländern noch am besten gestellt. Im Vergleich zu Polen, wo es keine einheitliche Erfassung von Fahrzeugen gibt, sind wir um 10 Jahre voraus. Dem ist jedoch nicht ganz so, euer Ehren. Wie nicht zuletzt auf der Konferenz festgestellt wurde, hat zum Beispiel Ungarn mit der bereits 1997 getätigten Übernahme des in den EU-Ländern erfolgreich praktizierten Informationssystems beim Austausch der Daten von gestohlenen Fahrzeugen seither einen Rückgang von nicht weniger als 50% beim Autocloud zu verzeichnen. Tschechien, in dieser Hinsicht bisher noch image-schädigend fahrlässig agierend, will nun endlich nachziehen. Wohin damit? Jeder wird mit dieser Frage konfrontiert, weil wir von immer mehr Abfällen, Verpackungen und unbrauchbaren Sachen umgeben sind. Über eine nicht sehr traditionelle und ebenso wenig lobenswerte Art und Weise der Müllentsorgung berichtet Marketa Maurova.
In Straßengräben, an Rastplätzen, aber auch in stillen Waldwinkeln sind sie zu sehen. Typisch hellblaue Plastiksäcke mit Hausmüll. Vor allem die Grenzgebiete Tschechiens sind davon betroffen, da die genannten Müllsäcke nicht selten von der anderen Seite der Grenze dorthin gebracht werden. Deshalb spricht man hierzulande schon vom sogenannten Mülltourismus. Seit Jahren beschweren sich die Bürgermeister der entlang der Grenze ansässigen Gemeinden darüber. In letzter Zeit konnte man diesbezüglich jedoch eine gewisse Verbesserung spüren. In den Kampf gegen die Mülltouristen wurden nämlich die Zöllner mit einbezogen, die bei ihren Kontrollen inzwischen nicht nur nach Schmuggelwaren oder Waffen, sondern auch nach Altpapier, Plastiksäcken, Büchsen und ähnlichem Zeug suchen. Über die dabei gewonnenen Erfahrungen habe ich mit dem Bürgermeister der nordböhmischen Gemeinde Petrovice gesprochen, die direkt am Grenzübergang Petrovice-Varatal liegt. Hier die Aussage von Zdeněk Kutina.
Es muss gesagt werden, dass diese Angelegenheit in der Vergangenheit ein relativ verbreiteter Unfug war. Die Gemeinde musste ziemlich große Mühe und auch damit verbundene Finanzmittel aufwenden, dass diese Abfälle beseitigt werden. Es handelte sich vor allem um Müllsäcke, die eindeutig deutscher Herkunft waren.
Vor etwa einem Jahr hat man allerdings damit begonnen, dieses Problem in den Medien zu thematisieren. Bestimmt alle Fernsehsender hierzulande haben darüber eine Reportage ausgestrahlt.
Danach haben sich die Zöllner dieser Sache angenommen und sie begannen, die Kofferräume der Fahrzeuge auch bei der Einreise in die Tschechische Republik zu kontrollieren. Wenn bei jemandem Müll gefunden wurde, dann wurde er zurückgewiesen. Die Lage hat sich mittlerweile zum Besseren gewandt. Man kann nicht sagen, dass die Abfälle völlig verschwunden sind. Ab und zu findet man immer noch einen Sack, aber diese Erscheinung ist nicht mehr so verbreitet wie in der Vergangenheit.
Früher hatte die Gemeinde nur eine einzige Möglichkeit im Kampf mit diesem Problem, nämlich die Müllhaufen sofort zu beseitigen, um damit eine Kettenreaktion zu verhindern. Es ist schließlich eine altbekannte Sache. Wenn man irgendwo einen Sack liegen lässt, wird man dort bald 10 von ihnen finden. Deswegen zeigt sich der Bürgermeister von Petrovice heute sehr zufrieden, dass diese Art von Tourismus wohl vorbei ist.
Die Rechtsstreitigkeiten rund um die Eigentumsansprüche des in Argentinien lebenden Adeligen František Olček Kinský beschäftigen seit mehreren Monaten nicht nur die tschechischen Gerichte, sondern auch die tschechische Politik. Vergangene Woche gab Kinský selbst in Prag eine Pressekonferenz und dem Thema damit neue Nahrung. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Es ist eine Summe in schwindelerregender Höhe. Auf nicht weniger als 40 Milliarden Kronen, das sind fast 1,3 Milliarden Euro, werden all jene Besitztümer in Tschechien zusammengeschätzt, die František Olšichkinský in insgesamt 157 bisher eingereichten Klagen für sich beansprucht. Doch nicht nur wegen der Höhe dieses Betrages wird die Causa Kinský hierzulande als überaus sensibles Thema empfunden. Denn es geht letztlich auch um die Geschichte der Besatzung der Tschechoslowakei durch Hitler-Deutschland. Kinskys Vater nämlich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete enteignet. Kinský behauptet aber heute, die umstrittenen Besitztümer seien bereits damals sein Eigentum gewesen, sein Vater habe sie nur für ihn verwaltet. Und die Beneš-Dekrete, die seien auf ihn nicht anwendbar gewesen. Sie bezogen sich nämlich, wie Kinský meint, auf ganz andere Personengruppen.
Auf Deutsche, was ich nicht bin, auf Verräter, was ich im Alter von nahe 9 Jahren schwer sein konnte, Feinde vom Staat, ich habe mit dem Staat nichts zu tun gehabt. Ich habe in Argentinien gelebt, seit meinem dritten Lebensjahr.
Daher meint Kinský also heute, die betreffenden Immobilien und Grundstücke hätten in Wirklichkeit nie aufgehört, rechtmäßig ihm zu gehören. Immer wieder sorgt der Fall Kinský auch für politische Aufregung. Im Sommer, nachdem Kinský einige Prozesse für sich entschieden hatte, hatte es dazu ein Treffen der 4 ranghöchsten Politiker des Staates gegeben. Laut dachte man sogar darüber nach, eventuell die Verfassung zu ändern, um eine Umgehung der Beneš-Dekrete, wie es hieß, ein für allemal auszuschließen. Und in letzter Zeit ließ vor allem Kulturminister Pavel Dostal aufhorchen, der meint, beweisen zu können, dass Kinský sehr wohl Deutscher sei. Als Minister, so Dostal, sei es seine Pflicht, das Eigentum des Staates zu schützen, wenn es von jemandem unrechtmäßig beansprucht werde. Andere sehen darin jedoch eine gefährliche Einmischung der Politik in die Angelegenheiten unabhängiger Gerichte. Und was sagt Kinský zum politischen Rummel rund um seine Person?
Wenn mein Belang Aufregung erreicht, wenn das Recht eines Menschen für sich Justiz zu verlangen Leute aufregt, dann freue ich mich darüber. Weil wenn wir unsere Rechte nicht verteidigen, sind wir ausgeliefert. Den Kommunisten, den Nazis, den Faschisten, alle totalitären Regime. Wir müssen für unser Recht gerade stehen.
Kinský verfügt sowohl über einen argentinischen als auch über einen tschechischen Pass und behauptet, er fühle sich als Tscheche. Mit seinen Aussagen jedoch macht er sich hier oft nicht wirklich Freunde. Wäre sein Vater vor 1938 mit Göring befreundet gewesen, so meinte er etwa am Donnerstag in einem Interview für die Tageszeitung Mara Fronta Dnes, so würde er ihn deshalb nicht verurteilen, denn Göring wäre damals Minister eines Staates gewesen, der noch keine verbrecherische Diktatur gewesen sei. Ob jedoch ein solches Geschichtsbild oder etwa auch die Tatsache, dass Kinský nicht tschechisch spricht, als politische Argumente in einem Rechtsstreit herhalten können, das ist hier die große Streitfrage. Kinský jedenfalls erwägt nun, Kulturminister Dostal zu klagen. Er behauptet, ich sei Deutscher, ich fordere ihn auf, dies zu beweisen, so Kinský. Dostal selbst war wegen einer Auslandsreise seither nicht erreichbar. Wir werden über das Thema jedoch bestimmt weiterhin berichten.
Die Region des nordmährischen Gebirges Nízký Jeseník, niedriges Altvatergebirge, ist sowohl in Tschechien als auch im Ausland eine der weniger bekannten Gegenden. Daher versucht der Bürgerverband der Heimatwanderer, Werbung für das Gebiet zu machen. Weiteres hören Sie nun von Dagmar Kebalova.
In diesem Herbst wurde eine CD herausgegeben, mit der das Autorenteam des Bürgerverbandes der Heimatwanderer die Region vorstellen will. Mehr dazu vom Leiter des Projektes, Peter Anderle.
Die CD ist eines der Produkte unserer Tätigkeit. Wir wollen den Menschen die Schönheiten dieses Landstrichs zeigen, vor allem die Gegend des Nízký Jeseník. Es ist eine Landschaft, die nicht nur sehr schön ist, sondern auch viele Denkmäler hat, wie verschiedene Kreuze, Kapellen, Kirchen und andere Kulturdenkmäler. In der Region von Bruntál gibt es nach Prag die meisten Kulturdenkmäler des Landes. Leider sind viele in sehr schlechtem Zustand. Wir arbeiten allmählich an der Renovierung und einiges ist uns schon gelungen. Wir glauben, dass der Fremdenverkehr eines der Dinge ist, die unserer Region sehr helfen könnten.
In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war dieses Gebiet zwar auch relativ arm, aber Tourismus war eine der wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten, erklärt Herr Anderle weiter. Daher hofft der Verband, den Fremdenverkehr wieder beleben zu können. Was hat man hier zu bieten? Eine wunderschöne Landschaft, Denkmäler, Kultur. Auf der CD werden alle notwendigen Details erklärt, verschiedene touristische Wege vorgestellt, weiter gibt es Fotos aus der Region, ein Inhaltsverzeichnis mit den wichtigsten Kontakten, gastronomischen Einrichtungen und so weiter.
und das alles auch auf Englisch, Deutsch und Polnisch. Dann komme es nur noch darauf an, wie jeder Besucher seinen Aufenthalt in der Region für sich selbst gestaltet, so Herr Anderle. Das Autorenteam hat auch einen eigenen Namen für die Region kreiert, der Askiburgion heißt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, zum Beispiel, was dieser Name bedeutet, dann schalten Sie am Samstag das Regionaljournal ein.
Sie haben sich mittlerweile als umfangreichste Präsentation zeitgenössischer tschechischer Kultur im Ausland etabliert. Die Tschechischen Kulturtage in Dresden, organisiert von der dort ansässigen Brücke-Most-Stiftung, dem Tschechischen Zentrum und der Landeshauptstadt Dresden. Am Montag ging der diesjährige 5. Jahrgang der Kulturtage zu Ende. Silja Schultheiß bat aus diesem Anlass Matthias Langer aus dem Organisationsteam der Brücke-Most-Stiftung ans Mikrofon.
Herr Langer, in diesem Jahr können die Tschechischen Kulturtage mit ihrem 5-jährigen Bestehen ja das erste kleine Jubiläum feiern. Wie sieht die Bilanz aus? Die Organisatoren, darunter die Brücke-Most-Stiftung, wollten ja mit den Kulturtagen 1999 eine neue Tradition begründen, die quasi an eine alte Tradition, nämlich die kulturellen Verbindungen zwischen Sachsen und Böhmen, anknüpft. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht gelungen?
Ja, also ich würde schon denken, dass sich das Festival in den letzten Jahren durchaus etabliert hat. In diesem Jahr hatten wir ein sehr umfangreiches Programm mit einer positiven Bilanz. Wir hatten insgesamt 123 Veranstaltungen, auf denen sich tschechische Künstler der verschiedensten Genres in Konzert- und Theatersälen, in Kinos, auf Lesungen, Ausstellungen, Vorträgen sowie auf Podiumsdiskussionen präsentierten. Und wir hatten in diesem Jahr 13.000 Zuschauer, also das sind nochmal 2.000 Zuschauer mehr als im letzten Jahr.
Gab es Publikumsrenner in diesem Jahr?
Ja. Also seit dem letzten Jahr eigentlich ist es die Prager Nacht, die ein absoluter Publikumsrenner geworden ist. Die Prager Nacht ist ein Projekt, wo Literatur an ganz unterschiedlichen, merkwürdigen Orten dargeboten wird, wo man quasi nicht nur den Eindruck der Literatur, sondern wo schon der Raum und die Umgebung auf einen wirkt.
Wie erklären Sie sich eigentlich dieses enorme Interesse? Man beobachtet ja eigentlich in der heutigen Zeit, wo immer alles neu und originell sein muss, oft so ein schnelles Abflauen des Interesses an Veranstaltungen, die sich wiederholen.
Also wir sind froh, dass diese Tendenz sich bei uns nicht gezeigt hat. Es ergibt sich, denke ich mal, einerseits schon aus der Lage. Also Tschechien ist in Dresden im Vergleich zu anderen Städten Deutschlands sehr präsent. In der Euroregion Labe ist man direkter Nachbar. Früher viele von hier fuhren in den Urlaub und insofern Es sind direkte Beziehungen zu unserem Nachbarland schon vor den Kulturtagen vorhanden gewesen. An diese haben wir quasi angeknüpft und vor allen Dingen im Hinsicht auf den EU-Beitritt im nächsten Jahr sind eigentlich die Kulturtage aktueller denn je. Und wir wollen quasi auch zeigen, dass für uns hier im Grenzgebiet und auch im weiteren Gebiet ein Mehrwert entsteht.
Soweit unser Tagesecho für heute. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Um die Zukunft des Geschichtsunterrichts in Tschechien ist in den letzten Wochen eine heftige Diskussion entbrannt. Der Hintergrund? Die Regierung will den Zugang zu den Archiven deutlich begrenzen und den Geschichtsunterricht künftig in ein übergreifendes Fach Mensch und Gesellschaft integrieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt dem Abgeordnetenhaus bereits vor. Dies scheint vor allem vor dem Hintergrund brisant, dass bereits heute in vielen Schulen die Behandlung insbesondere der jüngeren Geschichte viel zu kurz kommt und Tschechien im europäischen Vergleich in puncto Geschichtsunterricht regelmäßig miserabel abschneidet. Dementsprechend alarmierend fiel der Aufschrei der Geschichtslehrer aus, der eine heftige öffentliche Debatte nach sich zog. Welche Argumente dabei ins Feld geführt werden, ist der Gegenstand des heutigen Forums Gesellschaft von Silja Schultheiß.
Historiker sind fassungslos. Geschichte soll es an tschechischen Schulen künftig nicht mehr als selbstständiges Fach geben. Das neue Fach Mensch und Gesellschaft kann, so die Befürchtung, auch von Lehrern unterrichtet werden, die keine historische Ausbildung haben. Welche Geschichtsepochen im Unterricht schwerpunktmäßig behandelt werden, soll nicht mehr einheitlich per Lehrplan, sondern individuell durch die jeweilige Schuldirektion entschieden werden. Weiter soll der Zugang zu den Archiven deutlich beschränkt werden. Akten über noch lebende Personen sollen künftig nur noch nach Einverständnis mit der betreffenden Person ausgehändigt werden. Die etwa 20 selbstständigen Archive in Tschechien sollen künftig staatlichen Institutionen unterstehen. verständnislos auf den Gesetzesentwurf reagieren die Geschichtslehrer nicht zuletzt deshalb, weil er von einer Regierung vorgelegt wurde, an deren Spitze mit Premier Wladimir Spidler und Vizepremier Maresch zwei Historiker stehen. Der Vorschlag komme einer Absage an diejenige Entwicklung gleich, die sich seit der politischen Wende von 1989 in tschechischen Archiven und Schulbüchern zumindest behutsam abgezeichnet habe, meint Jiří Pešek, Vorsitzender des Tschechischen Historikerverbandes.
Also das Wichtigste in den 90er Jahren war natürlich die Entkommunisierung des Unterrichts, die Öffnung der Archive und die Ermöglichung, einen Dialog zwischen den Historikern und der Gesellschaft zu führen. Das heißt aber auch, es war notwendig, die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu öffnen. Das ist bisher zu wenig gelungen. Stattdessen kommen diese für mich absolut unverständlichen Initiativen des Schulministeriums und auch des Innenministeriums, Geschichtsunterricht zu minimalisieren und die Archive zu schließen. Also das ist wirklich eine Konterbewegung zu allem, was seit der Wende in Tschechien geschah.
Für Helena Mandelova, Vorsitzende der Assoziation der tschechischen Geschichtslehrer, zeugt das Vorhaben der Regierung von Konzeptlosigkeit und der mangelnden Bereitschaft zum Dialog mit der Fachöffentlichkeit. Eine Erscheinung, die ihrer Meinung nach nicht neu ist. Seit Beginn der 90er Jahre seien die Geschichtslehrer mit ihren Forderungen nach einer Reformierung des Geschichtsunterrichts in den Ministerien auf taube Ohren gestoßen, so Mandelova.
Ty plány se zpracovávaly po roce 90. My jsme tam žádali právě o zvětšení počtu hodin.
Die Pläne für eine Reform wurden seit 1990 ausgearbeitet. Wir haben darin eine höhere Stundenzahl für den Geschichtsunterricht gefordert. Dazu ist es nicht gekommen. Wir Lehrer haben heute keine Lehrmaterialien, auf die sie sich stützen können. Publikationen gibt es zwar genug, aber keine methodologischen Anleitungen. Die sind seit 1990 nicht erschienen, keine einzigen.
Auf diesen Umstand führt Mandelova auch die vielbeklagte Unlust und Unfähigkeit tschechischer Geschichtslehrer zurück, die Geschichte ihres Landes nach 1945 im Unterricht zu behandeln.
Bevor sie den Schülern einfach irgendetwas vorkauen, ohne die Quellen zu studieren, nehmen sie es lieber gar nicht durch. In einer bloßen Wiedergabe von Fakten sehen viele keinen Wert. Es ist immer wieder eine Frage der geeigneten Bedingungen.
Anders sieht dies Michal Kosina, Gymnasiallehrer im nordböhmischen Česká Lípa. Er hat keine Probleme mit mangelnden Lehrmaterialien und einer zu geringen Stundenzahl.
Mir persönlich ist es, seit ich unterrichte, noch nie passiert, dass ich mit dem Zweiten Weltkrieg im Unterricht ende. Ich habe immer die Nachkriegszeit bis hin zum Fall des Eisernen Vorhangs durchgenommen. Man muss Schwerpunkte setzen können und nach meinen Erfahrungen interessiert die Schüler das 20. Jahrhundert am meisten.
Michal Kosina ist zuversichtlich, dass ihm auch nach der Integration des Geschichtsunterrichts in das Fach Mensch und Gesellschaft genügend Spielraum und Zeit zur Behandlung dieses Themas bleibt. Im Unterschied zur Vorsitzenden der Assoziation der Geschichtslehrer begrüßt er die größere Selbstständigkeit, die aus dem Gesetzentwurf für die Schulen resultieren würde, und den breiteren Kontext, in dem Geschichte nach Verabschiedung des Gesetzes künftig unterrichtet werden würde. Ähnlich sieht es auch Hanna Effenbergerova, Schülerin am Schalder-Gymnasium in Liberec-Reichenberg.
Es ist klar, dass nicht nur Geschichte so allein stehen kann. Ja, man könnte sagen, ja, das ist passiert. Aber was vorher passiert, was damit zusammenhört, das ist immer so wichtig. So, Geschichte allein ist nicht alles.
Dass der Geschichtsunterricht auch künftig in Form eines übergreifenden Faches nicht an Qualität einbüßen wird, beteuert Schulministerin Petra Buskova. Den Befürchtungen der Geschichtslehrer hält sie entgegen, dass Lehrer anderer Fächer gegen die Zusammenlegung einzelner Fächer zu größeren Komplexen schließlich auch nichts einzuwenden hätten. aus internationaler Perspektive betrachtet, ist die Idee, Geschichtsunterricht in ein übergreifendes Gemeinschaftsfach zu integrieren, keineswegs neu. Ähnliche Versuche hat es in der Vergangenheit auch anderswo in Europa gegeben. Andreas Helmedach, Koordinator der Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission am Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, hat sie am eigenen Leib erfahren.
In den 70er Jahren habe ich in Hessen gelebt, an einem Reformgymnasium, an dem es damals keinen Geschichtsunterricht als selbstständiges Fach gab. Also diese Ideen sind, die kommen immer wieder und scheitern immer wieder. Das war also im sogenannten Roten Hessen, hat man versucht, Geschichte, Geografie und Sozialkunde gemeinsam zu unterrichten. Das hatte zur Folge, dass ich also nur äußerst sporadisch etwas erfahren habe über Rom und die NS-Zeit. Dazwischen gab es nichts. Ich kann nur warnen davor, diesen Fehler anderswo zu wiederholen.
Sollte es dazu in Tschechien kommen, so Helmedach, wäre dies nicht nur ein Rückschlag für die Deutsch-Tschechische Schulbuchkommission, sondern vor allem für die tschechischen Kinder. Und der Historiker Jiří Pešek befürchtet zudem die negativen Auswirkungen, die das neue Gesetz auf das Image Tschechiens als Standpunkt für ausländische Forscher hätte und nicht zuletzt auf die Arbeit der Deutsch-Tschechischen Historikerkommission, deren Mitglied er selbst ist.
Es forschen Hunderte von ausländischen Historikern, Studenten oder Akademikern in den tschechischen Archiven. Also wir sollten diese Öffnung und die Möglichkeit des Dialogs auf der Ebene des ganzen Europas schaffen. Das ist das, was wir als Historiker und Archivare erzielen möchten.
Das war unsere Sendereihe Forum Gesellschaft, die Ihnen diesmal von Silja Schultheiß und Marketa Maurova präsentiert wurde. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Namen des gesamten Redaktionsteams danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ihr Lothar Martin.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22...